Im Sitzen, im Stehen, auf Knien, laut oder leise, Augen auf oder Augen zu. In der Kirche, in der Natur, zu Hause, auf dem Sofa. Diese ganze Bandbreite und so viele verschiedene Arten, das gibt es beim Beten. Aber gibt es beim Beten denn auch ein richtig und ein falsch? Existieren vielleicht Erfolgsrezepte für so richtig gute und erfolgreiche Gebete? Ein Blick in das Angebot christlicher Verlage und tatsächlich auch in mein eigenes Bücherregal zeigt, mit dem Thema Gebet haben sich schon viele befasst. Irgendwie ist und bleibt es etwas, wo wir uns Orientierung und Impulse wünschen und wo einige vielleicht auch immer wieder Fragen haben. Bete ich richtig? Kann ich etwas dafür tun, dass mein Gebet gehört wird? Gibt es Dinge, die ich sagen darf oder sagen muss? Und welche, die ich vielleicht auch nicht sagen darf? Bei all diesen Erfahrungen, bei all diesen Fragen können wir aus den Erfahrungen anderer lernen und uns an den Texten der Bibel orientieren. Und deshalb starten wir jetzt, Sarah hat es schon gesagt, in eine Predigtreihe zum Thema Gebet. Gemeinsam mit dem CVJM wollen wir uns in den nächsten Wochen und Monaten mit dem Thema Beten beschäftigen. Aber was ist eigentlich Beten und warum machen wir das eigentlich? Wie würdest du Gebet oder Beten definieren? Überleg doch mal kurz. Wenn wir sammeln würden, dann wäre sicherlich die Antwort Reden mit Gott relativ weit vorne dabei. Ganz klar, Beten ist Kommunikation. Und das ist auch richtig. Es passt zu einem bekannten Zitat zu dieser Frage. Der Theologe und Reformator Johannes Brenz definierte Gebet so: Das Beten ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Gebet ist Reden. Aber nicht nur das, was aus unserem Denken heraus geäußert wird. Es ist vor allem ein Reden des Herzens, ein Ausdruck unserer Beziehung mit Gott. Und deshalb ist Beten eben auch nicht nur Reden, sondern mehr. Es ist auch Hören und manchmal auch einfach Schweigen. Die Bibel kennt viele Begriffe für Beten. Das allgemeinste Wort, was wir im Griechischen finden, ist prosoichomai. Es bedeutet in Gott, mit Gott in Verbindung treten. Wenn wir beten, dann treten wir mit Gott in Verbindung. Durch Reden, Singen, Hören, Schweigen oder auch einfach in seiner Gegenwart sein. All das ist Beten und all das ist Verbindung mit Gott. Durch die ganze Bibel hindurch steht der Mensch mit Gott in Verbindung und Gott in Verbindung mit dem Menschen. Mal persönlich, mal als ganzes Volk und mal vertreten durch Propheten, Priester und sonstige Fürsprecher. Wenn wir beten, dann reihen wir uns also mit ein in die Geschichte Gottes mit seinen Menschen und die Beziehung der Menschen zu Gott. Mit Jesu Wirken auf der Erde und mit seinem Tod am Kreuz und mit seiner Auferstehung hat diese Beziehung noch mal mehr an Tiefe und Nähe gewonnen. Wir beten in der Hoffnung und im Vertrauen auf die Zusagen, die Jesus seinen Jüngern und auch uns zum Thema Gebet mitgibt. Im Matthäus-Evangelium lesen wir dazu: Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Auf diese Wahrheit dürfen wir vertrauen. Einige von uns könnten sicherlich viele Beispiele erzählen, wo sie genau das schon in ihrem Leben erlebt haben. Aber auch dort, wo wir es noch nicht oder wo wir es nicht oder noch nicht erleben, gilt es: Gott hört unsere Gebete. Und besonders in Situationen, wo wir uns Sorgen machen, ist Gebet ein gutes Gegenmittel, wie es im ersten Petrusbrief beschrieben ist. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. In diesem Glauben und Vertrauen beten wir. Gott hört uns und er sorgt für uns. Das ist es, was unserem Gebet Macht verleiht. Es ist nicht unser Reden, unser Tun. Es geschieht auf Grundlage dessen, was Jesus gesagt hat. Wir beten nach seinem Beispiel und in seinem Namen und lesen dazu im Johannesevangelium: Wenn ihr dann in meinem Namen um etwas bittet, werde ich eure Bitte erfüllen. So wird die Herrlichkeit des Vaters durch den Sohn sichtbar gemacht. Wenn ihr mich also mit meinem Namen um etwas bittet, werde ich es tun. Hier können wir von unseren englischsprachigen Geschwistern etwas lernen. Die Art zu beten, die ich in meinem Freiwilligendienst in England kennengelernt habe, kann uns hier ein Vorbild werden. Dort werden Gebete nämlich oft mit "In Jesus' name we pray" oder "In Jesus' name" beendet. Als einfache Erinnerung daran, dass wir in unseren Gebeten nicht alleine dastehen, sondern Jesus mit seinem Namen für uns und mit uns einsteht. Das verleiht unseren Gebeten Kraft und Wirksamkeit. Beim Beten treten wir also mit Gott in Verbindung und vertrauen auf seine Verheißungen. Aber wie beten wir? Dass die Frage, wie man betet, nicht nur uns heute beschäftigt, sondern auch schon zur Zeit des Neuen Testamentes relevant war, zeigt uns eines der Gleichnisse aus dem Lukasevangelium. Einige Leute waren davon überzeugt, dass sie gerecht vor Gott lebten. Für die anderen hatten sie nur Verachtung übrig. Ihnen erzählte Jesus dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen zum Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Kein Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder Zolleinnehmer wie dieser hier. An zwei Tagen in der Woche faste ich und ich gebe sogar den zehnten Teil von allem, was ich kaufe. Der Zolleinnehmer stand weit abseits. Er traute sich nicht einmal, zum Himmel hinaufzublicken. Er schlug sich auf die Brust und sagte: Gott, vergib mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Das sage ich euch. Der Zolleinnehmer ging nach Hause und war nun gerecht vor Gott. Im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn wer sich selbst groß macht, wird vor Gott niedrig und wer klein und niedrig und klein gemacht. Aber wer sich selbst niedrig und klein macht, wird von Gott groß gemacht werden. Beten wir, um zu zeigen, wie groß und stark unser Glauben ist? Listen wir unsere Taten und Verdienste auf, in der Hoffnung, dass unser Beten dadurch mehr Wirkung bekommt? Wir können uns Gottes Gnade und Zuwendung nicht durch fromme Taten erkaufen. Es geht auch nicht darum, so gut oder sogar besser als andere zu beten. Und es geht auch nicht darum, sich in vermeintlicher Dankbarkeit gut darzustellen. Beim Beten kommt es nicht auf viele Worte an. Es braucht Ehrlichkeit und es braucht Bewusstsein, dass wir auf Gott, auf seine Liebe und seine Gnade angewiesen sind. Aus eigener Kraft können wir nicht gerecht werden. Wir kommen immer wieder, wie der Zöllner, als Sünder vor Gott. Und wir dürfen immer wieder aufs Neue erleben, dass Gott uns mit Liebe und Gnade begegnet. Wenn wir überlegen, wie wir beten oder wie wir beten sollten, dann lasst uns vor allem unsere Haltung im Blick behalten. Stehe, sitze, knie ich ehrlich vor Gott? Sage ich das, was ich wirklich auf dem Herzen habe, oder nur das, von dem ich glaube, dass Gott es hören will? Unsere Gebete sollten der Ort sein, an dem wir alles ablegen können. Alle Masken und Schutzmauern, die wir vielleicht in unserem Alltag tragen, haben im Gebet keinen Platz. Wenn wir uns klein und niedrig machen, dann geht es nicht darum, uns anders darzustellen, als wir sind. Nein, es geht vielmehr darum, anzuerkennen, wer wir für Gott sind. Geliebtes Kind und verlorener Sünder in einem. Und wann beten wir? Wie oft kommen wir denn so dazu, zu beten? In verschiedenen Religionen und Konfessionen gibt es unterschiedliche Vorgaben dazu, wie oft man beten sollte. Zum jüdischen Glaubensleben gehören zum Beispiel dreitägliche Gebete, die den Alltag unterteilen. Morgens, nachmittags und abends. Und auch aus christlichen Traditionen kennen wir regelmäßige Gebete. So gibt es auch bis heute noch in vielen Klöstern die Tagzeitgebete, die im Abstand von 3 Stunden stattfinden und sich über den Tag verteilen. Deshalb ihr Name. Und das sind nur 2 Beispiele für viele. Betest du täglich? Hebt doch mal kurz die Hand, wenn ihr täglich betet. So ungefähr hatte ich mir das in diesem Kontext hier vorgestellt. Ich hätte auch meine Hand gehoben, sag aber auch ganz ehrlich, an manchen Tagen kommt es dann auch nicht weit über das Tischgebet hinaus. Die evangelische Kirche in Deutschland hat eine Untersuchung mit verschiedenen Fragestellungen zum Glaubensleben durchgeführt. Unter anderem wurde gefragt, wie viele täglich beten. Dazu gibt es hier die Folie. Die Umfrage zeigt, die Zahlen sind in den letzten Jahren deutlich rückläufig. Immer weniger Menschen beten täglich. Und das sind Menschen, die sich als evangelisch, katholisch, als Christen definieren. Da fragt man sich, warum das so ist und welche Leute wohl aufgehört haben zu beten. Verschwindet da eine Generation an treuen Betern aus Altersgründen? Oder sind es die Gebete nur eine Pflichtübung dargestellt haben, die aufgehört haben zu beten? Wann beten wir? Machen wir das nur, wenn wir gerade etwas wollen? Oder wenn es ein Kontext von uns verlangt? Oder gelingt es uns, in eine Gebetshaltung zu kommen, in der wir immer im Kontakt mit Gott sind und offen sind, zu hören und zu antworten? Wie gelingt es uns, dass wir beten mehr oder vielleicht überhaupt wieder in unseren Alltag integrieren können? In seinem Brief an die Thessalonicher schreibt Paulus: Betet ohne Unterlass. Vielen jungen Gemeinden der damaligen Zeit und so auch den Thessalonichern begegnen immer wieder die Ansprüche, die von den jüdischen Gemeinden an das Glaubensleben vermittelt werden. Ihnen wurde sicherlich nicht nur einmal gesagt, dass man 3-mal am Tag beten muss. Und dabei liegt die Kritik oder das Problem gar nicht so sehr an den regelmäßigen Zeiten. Die können tatsächlich helfen, am Beten dran zu bleiben. Nein, hier ist es der Druck, dass du musst 3-mal am Tag beten, sonst kannst du nicht gerecht werden. Das ist das Problem. Und dann schreibt Paulus, dass sie ohne Unterlass beten sollen. Also noch mehr und noch öfter, als es die jüdische Lehre sowieso vorgibt? Eher nicht. Es geht nicht um formelle Gebete, es geht nicht um ein morgens mit einem Herr aufzuwachen und abends mit einem Amen ins Bett zu gehen. Nein, es geht auch hier um die Gebetshaltung. Es geht darum, immer in Kontakt mit Gott zu sein und in ein Beten zu kommen, das viel mehr ist ein Denken, bei dem Gott mithört. So oft führen wir doch in unserem Innern Gespräche. In unseren Gedanken gehen wir Dinge durch, die wir erlebt haben, planen Sachen voraus, träumen manchmal auch nur vor uns hin und führen so Selbstgespräche. Wenn wir es schaffen, ohne Unterlass zu beten, dann schaffen wir es, dass Gott mitten in diesen Gedanken drin ist. Wir schaffen es, dass aus Selbstgesprächen Gespräche mit Gott werden. Und das hilft uns dann vielleicht auch, negatives Denken zu vermeiden oder zumindest zu verringern. Denn wenn Gott im Gespräch mit drin ist, dann ist es vielleicht doch etwas schwerer, schlecht von uns selbst oder von anderen zu denken. Vielleicht hilft uns aber auch ein anderer Ansatz von Paulus dabei, öfter ans Beten zu denken. An die Gemeinde in Philippi schreibt er: Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Paulus dankt jedes Mal für die Gemeinde, wenn er an sie denkt. Und das tut er sicherlich nicht nur, für die Philipper, sondern auch bei vielen anderen Gemeinden, die ihm nahestehen. Er lebt in einer dankbaren Haltung für die Geschwister im Glauben. Und vielleicht kann das auch für uns ein guter Ansatz sein, den wir uns abschauen können. Immer, wenn wir an einen Menschen oder an die Menschen in unserem Leben denken, dann danken wir für sie. Für Familie, für Freunde, für Kollegen, für Mitschüler, für Mitstudierende. Alle Menschen, die uns in unserem Leben wichtig sind, nehmen wir mit in unser Gebet, wenn sie in unseren Gedanken auftauchen. Und auch so können wir Gott in unsere Gedanken mit hineinkommen und eine aufmerksame und dankbare Haltung im täglichen Gebet erlangen. Nach dem Wie und dem Wann bleibt nur noch das Was. Was beten wir? An sich gibt es da keine Grenzen. Wir können Gott im Gebet alles sagen, was wir auf dem Herzen haben. Es gibt keine Begrenzung für das Was. Aber manchmal erleben wir ja auch eine gewisse Sprachlosigkeit beim Beten und wissen nicht, was wir sagen können oder wollen. Manchmal fehlen uns die Worte, um das, was in uns oder um uns herum geschieht, zum Ausdruck zu bringen. Und manchmal erscheinen uns unsere eigenen Worte einfach nicht ausreichend. Und das kann in verschiedene Richtungen und Situationen so geschehen. Mal sind wir vor lauter Trauer oder Wut sprachlos. Und mal genügen eben auch unsere Worte nicht, um all den Dank, die Freude und das Lob zum Ausdruck zu bringen. Dann helfen uns fertige Gebete, wie zum Beispiel das Vaterunser, Bekenntnisse und Lobgesänge aus dem Alten oder Neuen Testament und eben besonders auch die Psalmen. Denn in denen finden wir die ganze Bandbreite des Lebens. Hier begegnen uns Lob, Dank, Freude, Klage, Bitte, Buße und mehr. Die Texte aus dem Psalm können uns auch zu Begleitern werden, die uns in verschiedensten Lebenssituationen begegnen und die uns tragen können. Ob nun Klassiker wie den Psalm 23, den wir ja eben auch abgewandelt gesungen haben, oder vielleicht auch welche, die uns bisher weniger vertraut sind. Was wir von dem Psalm für unser Beten lernen können und wie wir uns an ihnen orientieren können und wie sie uns in verschiedensten Lebenssituationen begleiten wollen, darauf wollen wir in den nächsten Wochen schauen. Und vielleicht findest du dabei deinen neuen persönlichen Gebetspsalm. Nochmal zurück zu unserer Frage vom Anfang. Gibt es beim Beten richtig oder falsch? Wer ehrlich und von ganzem Herzen betet, der kann eigentlich nichts falsch machen. Gottes Zusage steht, er hört unsere Gebete. Deshalb ist der einzige Fehler, den du beim Beten machen kannst, gar nicht erst anzufangen. Amen.